Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Ringvorlesung Körper des Denkens, aktuelle Position in der Medienphilosophie. Ich bin sehr erfreut, heute Ihnen Astrid Romankowski vorstellen zu dürfen, eine fantastische Kollegin aus der Medienwissenschaft, sicher eine der Pionierinnen der Medienwissenschaft. Sie ist Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Bochum, unserer großen Konkurrenzfakultät, die uns aber nach vorne bringt. Sie fordert uns und wir interagieren auch in sportlicher Konkurrenz, aber der positiven Sorte. Wenn es sie nicht gäbe, wären wir alle ärmer. Und Astrid Romankowski ist das sozusagen das Pionierpferdchen dieser Fakultät, sicher. Das muss man so sagen, sage ich immer so. Ich stelle Ihnen ganz kurz vor, was im Hintergrund steht, weil sie dann einen Vortrag, 60 Minuten ungefähr, erhalten wird, für den Sie bitte ganz konzentriert Aufmerksamkeit verwenden möchten. Noch eine organisatorische Vorab-Information für diejenigen von Ihnen, die aus der Medieninformatik hier sind und diese Essays erbringen sollen, den möchte ich bitte eintragen auf einem Papier, dass es rumgeht. Genau, dort ist der Kommilitone, der hat das. Und dort einfach Name, Semesteranzahl und E-Mail eintragen. Dann, und das vorne hier abgeben zum Schluss, dann wissen wir, wer hier mitmacht. Gut, also Astrid Romankowski, toll, dass du gekommen bist. Sie hat studiert Philosophie und Germanistik an den Universitäten Zürich und der Freien Universität Berlin. Hat in Philosophie auch abgeschlossen, den Magister. Dann hat sie, das ist vielleicht auch mal irgendwie erwähnenswert, weil es aus dem Rahmen fällt, eine Ausbildung als Therapeutin am Institut für Kinder- und Familientherapie in Berlin gemacht. Gehört zwar nicht hierher, ist aber trotzdem immer gut zu wissen, dass Menschen auch was anderes können, außer nur Theorie zu konstruieren und zu bilden. Dann hat sie, was ganz wichtig ist und wofür sie historisch sozusagen 7 Kronen verdient hat und auch verdient und auch schon bekommen hat, gemeinsam mit Ursula Konnerz die Zeitschrift Die Philosophin gegründet, und zwar 1990. Und das ging dann über 7 Jahre lang oder 18?
Nein, länger.
Länger sogar?
12, 13 Jahre.
12, 13 Jahre lang war das so die, kann man sagen, auch feministisch informierte Philosophin-Zeitschrift. Philosophinnen-Zeitschrift. Und ja, das ist die Gründungsfigur, eine der Gründungsfiguren. Sie hat auch als Kulturredakteurin gearbeitet, also auch da Praxiserfahrung gesammelt bei der Wochenzeitung in Zürich. Hat mehrere Stipendien erworben, das lasse ich jetzt mal weg, im Nationalfonds und sonst wo, war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kulturwissenschaftlichen Seminar der Humboldt-Universität Berlin und hat dort einen Magisterstudiengang mit aufgebaut zum Thema Gender Studies und Geschlechterstudien. Auch das ist eine Pionierarbeit gewesen, also einer der ersten Studiengänge zu diesem Thema. Dann war sie Stipendiatin der Franz-Rosenzweig Research Centers an der Hebrew University in Jerusalem. Auch da gibt es einen Zusammenhang mit der Dissertation. Sie hat promoviert über Walter Benjamin und das Thema lautete 1999 Erkenntniskritik und vergängliche Erfahrungen bei Walter Benjamin und Hermann Cohen. Diese Dissertation wurde auch ausgezeichnet mit dem Humboldt-Preis 1999, also die Preise häufen sich. Dann war sie als wissenschaftliche Assistentin tätig am Kulturwissenschaftlichen Seminar, dachte ich schon, der Humboldt-Universität zu Berlin, und hat dann ihre sehr fantastische Habilitation geschrieben, Praktiken der Illusion, von Immanuel Kant bis Donna Haraway. Hat diese Habilitation an der Philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität abgeschlossen und dieses Buch ist erschienen bei, was war das nochmal? Ich habe es sogar selber besprochen, Vorwerk. Das kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Da geht es um die Theorie der Illusionen und den Begriff des Scheins als einer sozusagen ambivalenten Kritikfigur und ist, würde ich sagen, mit sowohl technophilosophischen als auch gendertheoretisch perspektivierten Lesarten umwoben worden und in eine ganz neue Dimension gerückt worden. Das ist ein medienwissenschaftliches Erkenntnistheorem der Sorte, wie man es jetzt wünscht, in der Medienphilosophie. Also eine vorbildliche, methodisch vorbildliche Arbeit auch, von der ich immer sehr viel gelernt und profitiert habe. Sie ist seit 2007 und 2008 Visiting Scholar am Rhetoric Department an der UC Berkeley, USA, und hat auch eine Gastprofessur 2010 inne gehabt an der, sagt du bitte, wie man es ausspricht, Centre d'études du vivant in Paris. Seit 2004 ist sie aber auch die Professorin am Institut für Medienwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Astrid, ich freue mich auf deinen Vortrag. Toll, dass du gekommen bist.
Okay, bin ich so gut zu verstehen? Ja?
Ja.
Oder vielleicht muss ein bisschen höher. Können Sie mich hören? Da auch so ganz hinten.
So?
Okay, so ist besser. Gut, ja, Christiane, ganz lieben Dank für diese Einführung, in der ich mich gerne wiedererkannt habe. Ich komme vielleicht öfter dann her. Okay, also ganz, ganz lieben Dank für die, und ganz herzlichen Dank auch für die Einladung, hier einen Vortrag zu halten im Rahmen dieser Ringvorlesung Medienphilosophie, der Körper des Denkens. Und ich bin wirklich sehr fasziniert. Ich habe schon gehört, dass so viel Interesse an dieser Themenstellung auch da ist, aber ich bin jetzt trotzdem, muss ich sagen, sehr positiv überrascht. Ich möchte nur einen Satz sagen, bevor ich mit meinem Vortrag beginne. Also ich werde das sehr klassisch machen. Es gibt keine Bilder, ich werde Ihnen keine Bilder zeigen, aber ich werde mich sehr bemühen, Sie auf diesen Gedankengang mitzunehmen, den ich hier vorstellen möchte. Und ich hoffe sehr, dass ich Sie dabei nicht verliere. Ich werde vielleicht ab und dann nachfragen, ob Sie noch bei mir sind oder mit dabei sind. Denn einen Satz, den ich sagen möchte, ist, dass ich tatsächlich mich sehr herausgefordert gefühlt habe, als die Christiane sagte, Astrid, du musst jetzt dich mit der Frage einer Medienphilosophie beschäftigen, weil ich tatsächlich eine, wie ich selber das beschreiben würde, recht klassische Ausbildung in Philosophie hatte. Da in Zürich haben wir sehr viel Philosophiegeschichte gemacht, und zwar in einer sehr disziplinierten und, glaube ich, auch disziplinierenden Form. Und ich bin nämlich eine von denen, die ganz bewusst dann die Disziplin Philosophie verlassen hat. Und ich glaube, Sie werden dann vielleicht im Lauf meines Vortrages auch verstehen, warum. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen die Philosophie oder die philosophische Fragen aufgegeben hätte. Und ich dachte aber eigentlich immer, dass ich in der Medienwissenschaft, zunächst Kulturwissenschaft und der Medienwissenschaft, eigentlich eher das machen kann und eher die Fragen bearbeiten kann, die für mich wichtig waren. Und dann kam eben Christiane und sagte, aber hast du dir jetzt Medienphilosophie? Tu dich positionieren, und ich habe das jetzt auch versucht, mich zu dieser Frage einer Medienphilosophie zu positionieren, denn für mich heißt das sozusagen jetzt nicht mehr nur mit diesem philosophischen Hintergrund in eine andere Disziplin zu gehen und in dieser anderen oder neuen Disziplin, die ja auch sehr offen ist, also ich meine, Medienwissenschaft ist nun wirklich ein Feld, was einem unglaublich viele Möglichkeiten bietet, auch Gestaltungsmöglichkeiten, sondern nochmal zurückzufragen, aber wie versuche ich jetzt oder wie kann man jetzt versuchen, sozusagen die Philosophie wieder einzubinden? Es wird also eine ganze Reise sein, die ich gerne mit Ihnen machen möchte, und ich sage das schon zum Voraus, ich habe den Text geschrieben, und dann gemerkt, ich muss ihn ein bisschen kürzen, ich habe ihn ein bisschen kürzer, aber ich werde trotzdem eine Stunde ungefähr sprechen. Und ich glaube, dass das letztlich auch besser ist, weil es so, wie ich hoffe, auch verständlicher ist und besser nachvollziehbar. Der Titel des Vortrages lautet Der geistige Automat, das Technische und das Lebendige als Problem einer möglichen Medienphilosophie. Ich möchte meinen Beitrag mit einigen Überlegungen zu dem relativ jungen Begriff der Medienphilosophie beginnen. Medienphilosophie, was soll, was kann das sein? Ausgangspunkt meines Versuches, diese Frage zu beantworten, ist die Geschichte des Verhältnisses von Medienphilosophie zu dem ebenfalls ganz jungen Fach der Medienwissenschaft. Ich werde hier die These vertreten, dass die Medienwissenschaft ihrerseits, und das ist, glaube ich, wichtig, aus einer philosophischen Situation, nämlich der Kritik an einer Philosophie hervorgegangen ist, die sich gegenüber bestimmten Fragen an das Wissen verschließt. Es handelt sich dabei um Fragen, welche die Kontingenz des Wissens betreffen. Kontingenz heißt eigentlich Zufälligkeit oder auch Gegebenheit, Zufälligkeit. Eine genuin als Medienphilosophie zu bezeichnende philosophische Praxis kann folglich mit Deleuze als eine, Zitat Deleuze, synthetische und kontingente Ratio, also ist eigentlich ein sehr spannungsvolle Formulierung, kontingente Ratio, oder mit Foucault als eine kontingente Praxis der Vernunft beschrieben werden. Der Begriff des Medialen wird dabei in zweifacher Hinsicht eine zentrale Rolle spielen. Erstens als Bestimmung des Denkens in seiner Kontingenz, das meint, dass Grundlagen kontingente Grundlagen sind, dass Erfahrungen vermittelt sind und es keinen Empirismus der Unmittelbarkeit gibt. Zweitens als Bestimmung der Situationen, in denen Kontingenz überhaupt stattfinden kann. Begriffe, die diese eher technische Seite des Medialen beschreiben, wären Dispositiv, Agencement, Apparate, vielleicht auch Milieu. Ich werde dann am Beispiel von Deleuze' Begriff des geistigen Automaten zu zeigen versuchen, wie sich die medienwissenschaftliche Frage nach dem Verhältnis von Körpern und Medientechniken, das von Friedrich Kittler in den Aufschreibesystemen für die Zeit um 1900 als Kurzschluss beschrieben wurde, das Verhältnis von Körpern und Medientechniken wurde von Kittler als Kurzschluss beschrieben, medienphilosophisch neu formulieren lässt. Dabei wird sich zeigen, dass der Begriff der Kontingenz nicht bloß hinsichtlich seiner negativen Bestimmung, also etwa, dass etwas nicht notwendig, nicht determiniert ist, sondern auch hinsichtlich seiner positiven Bestimmung, dass nämlich durch Kontingenz überhaupt erst eine Veränderung des Wissens, des Denkens oder des Verhaltens zum Einsatz kommt. Dies wird mich der Medienphilosophie nicht eine Philosophie von Medien ist, wie etwa eine Autophilosophie eine Philosophie vom Auto wäre, sondern sich mit den Bedingungen des Wissens, insbesondere des Wissens von Menschen und den Bedingungen der Veränderung von Wissen und Macht beschäftigt, auf das Wissen vom Technischen und das Wissen vom Lebendigen als Problem einer möglichen Medienphilosophie führen. Festgehalten werden kann zunächst, dass Medienphilosophie anders als Medienrecht oder Medienpädagogik sich nicht als Teil des Faches etabliert hat, das sie in ihrem Namen trägt. Medienphilosophie ist entgegen der vereinzelten Hoffnungen, die im Umfeld der Debatte aufkamen, die Stefan Münker, Alexander Rösler und Mike Sandbote mit der Herausgabe des Sammelbandes Medienphilosophie 2003 entfachten, nicht als Teildisziplin des institutionalisierten Faches Philosophie anerkannt. Gleichzeitig sind jedoch Professuren mit der Denomination Medienphilosophie in medienwissenschaftlichen Instituten eingerichtet worden. Das Bedürfnis nach einer Medienphilosophie ist also, das ist jetzt mein Schluss, ja, ganz offensichtlich medienwissenschaftlich und nicht fachphilosophisch motiviert. Nicht die Philosophie, sondern die Medienwissenschaft drängt zur Bildung und zur Institutionalisierung einer Medienphilosophie. Dies mag zumindest auf den ersten Blick erstaunen, umso mehr, als die deutsche Medienwissenschaft, die oft kolportiert wird, unter dem Stichwort einer Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften angetreten sei. Wird dieses Stichwort, wie erst kürzlich wieder von Thomas Assheuer in der Zeit, mit der Ersetzung des Geistes durch das medientechnische a priori assoziiert, so erscheint es vollends unerklärlich, worin dieses medienwissenschaftliche Bedürfnis nach einer Medienphilosophie überhaupt begründet sein soll. Was aber ist denn mit der Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften? Und ich kann nicht davon ausgehen, dass Sie das alle schon mal gehört haben. Ja? Eigentlich gemeint, sonst werde ich es im Folgenden auch erklären. Bereits ein flüchtiger Blick in den von Friedrich Kittler 1980 herausgegebenen gleichnamigen Band, eben Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften, zeigt, dass es sich bei dieser programmatischen Geistesaustreibung, und dieser Band war so ein bisschen eine Art auch Gründungstext der Medienwissenschaft, oder später zu einem solchen Gründungstext vielleicht geworden, dass es sich bei dieser programmatischen Geistesaustreibung keineswegs um eine Ersetzung des Geistes durch etwas anderes handelt, sondern dass es im Gegenteil um eine Vermehrung geht, um das Verlassen von gesicherten Wissensbereichen, um die, das ist ein Zitat, Effekte einer Streuung, um die Unmöglichkeit einer taxonomischen Ordnung, um den Zusammenstand heterogener Heterogenitäten. Das Programm einer Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften ist, wie bereits der Untertitel des Bandes, der lautet Programme des Poststrukturalismus, andeutet, an der poststrukturalistischen Kritik am Universalismus und an der Idee einer Geistesgeschichte orientiert, die aus der Bildungsreform 1770 bis 1800 hervorging und in Hegels idealistischer Philosophie des Geistes einen Höhepunkt fand. Das heißt freilich, die aus diesem Programm entstandene Medienwissenschaft ist ihrerseits, und das ist jetzt die These, auf die ich zurückkomme, aus der innerphilosophischen Kritik am Nachleben dieser Geistesphilosophie in den Geisteswissenschaften entstanden und ist also mithin selbst philosophisch motiviert. Kittler knüpft seine programmatischen Überlegungen an die Beobachtung an, dass die Bildungsreform, ich zitiere, also die Bildungsreform 1770 bis 1800, gerade als Unifizierung des Wissens, eben als eine Bildung, die ungeheure Wucherung von lauter Geisteswissenschaften auslöste, die in der Folge das 19. Jahrhundert prägte. Diese Vermehrung der Geisteswissenschaften wurden, wie er fortfährt, um 1900 mit der Entstehung der strukturalistischen Wissensformen durchkreuzt. Der Psychoanalyse, dafür steht Freud, der Systemlinguistik Saussure und der Ethnologie Lévi-Strauss. Die strukturalistischen Wissensformen setzen beim Vergessenen, beim Abjekten an, also bei dem, was eigentlich verworfen wird, bei dem, was die Geistesgeschichte der Vergangenheit anheimgab oder gar nicht erst erfasste, bei dem, was als Kontingent betrachtet wurde, was sein konnte oder auch nicht. Die Medien dieser neuen, auf das Verlassen der gesicherten Bereiche des Wissens angelegten Formen der Wissensproduktion sind, so fasste Kittler, noch keineswegs technik a priori argumentierend zusammen, ich zitiere, die hysterischen Frauen in der Psychoanalyse seien die Medien, die traurigen Tropen in der Ethnoanalyse, die saturnischen Anagramme für die Linguistik. Der Titel des Bandes selbst spielt auf die Wundergeschichte, die Heilung des besessenen Gerasenes aus dem Markus-Evangelium an. Kittler folgt in seiner Zusammenfassung fast wörtlich dem biblischen Text, und ich werde diese kurze Passage vorlesen. Wir werden es dann nie wieder vergessen, was die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften eigentlich heißt. Also, am anderen Ufer des Meeres in der Gegend der Gerasener hauste vorzeiten ein Mensch mit einem unsauberen Geist, das steht in der Bibel, der seine Wohnung in den Grabhöhlen hatte. Niemand und nichts konnte ihn bändigen. Als Jesus am anderen Ufer gelandet war, bat jener Mensch, ihn nicht zu quälen. Jesus aber zwang den Geist, laut und Namen zu geben. Die Antwort, Legion heiße ich, denn unser sind viele. Nur ein Begehren hatten die Geister, nicht vertrieben zu werden aus ihrer Gegend. Und weil am Berg da selbst eine große Herde Säue war, erlaubte Jesus ihnen, in die Säue zu fahren. Da fuhren sie aus dem Menschen und stürzten den Abhang hinunter. Geschichten, so kommentiert Kittler, seine Wiedererzählung der Geschichte aus dem Markus-Evangelium kehren wieder, weil eine Besessenheit dabei ist, die Gegenden des Wissens zu verlassen. Die Gegenden des Wissens verlassen heißt jedoch auch und weitergehend der Unmöglichkeit Rechnung zu tragen, die drei Wissensformen des Strukturalismus in einen weiter über- oder untergeordneten Diskurs zu vereinen und ineinander zu übersetzen. Eben hier setzen die Programme ein, die Kittler unter dem Namen des Poststrukturalismus verbindet, also Strukturalismus mit den drei Disziplinen, die ich gerade aufgezählt habe, und jetzt Poststrukturalismus. Der Zusammenstand heterogener Heterogenitäten macht, so Kittler, nicht nur nicht Sinn, er sprengt auch Strukturen. Die poststrukturalistischen Programme sind nach Kittler Wissensformen, welche, ich zitiere, geisteswissenschaftliche Elemente systematisch bestreiten und gleichwohl zu einer positiven Analyse der Domänen imstande sind, wo Geist, Mensch, Geschichte zu Hause waren. Also es soll eine Wissensproduktion sein, eine Form der Analyse, die sich nicht konzentriert und nicht rekurriert auf diese drei Begriffe, Geist, Mensch und Geschichte. Es fallen die Namen Jacques Lacan, Derrida, Deleuze und Guattari und Foucault. Sie stehen ein für die Unmöglichkeit eines unifizierten Diskurses, wie Kittler das formuliert. Fassen wir zusammen. Die unter dem Titel Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften 1980 vorgestellte programmatische Kritik der noch dem Strukturalismus innewohnenden Suche nach einem universalen und unifizierenden Diskurs impliziert nicht die Austreibung des philosophischen Geistes als solchem, sondern bereitet das Plädoyer für die Philosophie des Kontingenten für einen, wie Kittler schreibt, Zusammenstand heterogener Heterogenitäten den Raum für jene mögliche Medienphilosophien, wie sie zurzeit von den aus der Philosophie in die Medienwissenschaft immigrierten Philosophinnen und Philosophen betrieben wird. Nun ist es kein Zufall, dass die als deutsch bekannt gewordene Medienwissenschaft sich über einen bewussten Anschluss an die französische Philosophie konstituierte. Kittler selbst spricht von einer Art Rückkopplung und nicht etwa der deutschen Philosophie. Dies hat mit der spezifischen Geschichte der französischen Philosophie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu tun. Genauer mit der Abspaltung der Epistemologie, Sie kennen Epistemologie? Gut. Mit der Abspaltung der Epistemologie, Epistemologie ist nicht Wissenschaftstheorie und ist nicht Wissenschaftsgeschichte. Und ich werde später noch näher auf diesen Begriff der Epistemologie eingehen. Epistemologie ist quasi eine Wissensform, die, wie Gang Yuem, es ist einer der Mitbegründer der Epistemologie formuliert, der die Erkenntniskritik eigentlich abgelöst hat. Also Epistemologie wäre eine Form der Fortsetzung dessen, was Philosophie mal war. Ja? Also eine Form. Okay. Mit der Abspaltung der Epistemologie von jener Fachphilosophie, die sich als Bewusstseinsphilosophie oder als analytische Philosophie weiterhin Wissen und Aussagen zu begründen vornahm, ohne sich auf die Geschichte der Wissenschaften und auf die spezifische Geschichtlichkeit der Rationalität, also diese Geschichtlichkeit der Rationalität, das ist ein wichtiger Punkt, da werde ich auch darauf zurückkommen, oder die Kontingenz der Grundlagen der Philosophie einzulassen. Es gibt, so kommentiert die französische Philosophin Monique David-Menard, diese Spaltung, zwei Arten, Philosophie zu betreiben. Die erste besteht darin, Praktiken und Wissen zu begründen und dabei bei den Fragen der ersten Philosophie oder der Ontologie zu bleiben. Die zweite wählt einen anderen Weg. Sie setzt Artikulationspunkte zwischen unterschiedlichen Wissensbereichen oder zwischen Wissen und Praktiken. Und vielleicht kommt Ihnen da das schon relativ bekannt vor aus medientheoretischen Seminaren oder so, die durch diese ganz bestimmten ausgesuchten Verbindungen ungelöste Fragen ins Spiel bringen, die ihrerseits eine kritische und eine begriffliche Elaboration verlangen. Und oft sind es, so argumentiert Monique David-Menard weiter, oft sind es die fundamentalsten metaphysischen Fragen, welche in den Methodenfragen involviert sind, die zunächst ganz offensichtlich nur von lokaler Bedeutung sind. Dabei bezieht sie sich ebenso wie bereits Foucault selbst mit dieser methodischen Wende der Philosophie auf Georges Canguilhem, das ist dieser Philosoph, von dem ich vorhin, oder Epistemologe, sagen wir mal, eher Epistemologe, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der sich als erster mit den spezifischen Fragen einer Epistemologie der Wissenschaften vom Leben befasste. Canguilhem beschrieb das Verhältnis von Epistemologie und Philosophie vor dem Hintergrund des Verhältnisses von Rationalität, Wissen und Geschichte. Dabei bezieht auch er sich auf die Veränderung, welche durch die Bindung der Produktion von Wissen und Erkenntnissen im 19. Jahrhundert an die wissenschaftlichen Methoden eingeleitet wurden. Das Wort Epistemologie, also jetzt kommt sozusagen eine Form der Erklärung, bezeichnet heute, wie er schreibt, die Hinterlassenschaft, um nicht zu sagen den Restbestand jenes traditionellen Zweigs der Philosophie, den die Erkenntnistheorie, ich würde es eher sagen Erkenntniskritik, darstellte. Diese Feststellung fügt er hinzu, ich zitiere, seit die Beziehungen der Erkenntnis zu ihren Gegenständen immer stärker durch die wissenschaftlichen Methoden demonstriert wurden, hat die Epistemologie mit den philosophischen Voraussetzungen gebrochen und sich neu definiert. Hat sie die Kriterien der Wissenschaftlichkeit nicht länger aus den a priorischen Verstandeskategorien abgeleitet, sondern aus der Geschichte der siegreichen Rationalität gewonnen. Das heißt, während Hegel zum Beispiel für sich in Anspruch genommen hat, erklären zu können, was sozusagen die Geschichte der Logik ist, also wie man eine Logik als ein System darstellen kann, sagt Canguilhem am Ende des 19. Jahrhunderts, am Ende auch der Ausformulierung dieser ganzen Experimentalwissenschaften, dass das eigentlich nicht mehr wirklich geht, dass man nicht mehr Philosophie betreiben kann, ohne sich auf die Produktion von Wissen zu beziehen, die eben von den Naturwissenschaften, sei das nun Physik oder seien es die Lebenswissenschaften, produziert worden ist. Und wie Sie vielleicht wissen, ist es so, dass natürlich im 19. Jahrhundert auch die technischen Medien eine ungeheure Revolution eigentlich in dieser Wissensproduktion ausgelöst haben. Auf das gehe ich auch noch zurück. Das heißt, die Produktion von Wissen, auch von Wissen von dem, was der Mensch ist, auch von dem, wie der Mensch denkt oder wie er erkennt oder wie er fühlt, die hat sich im 19. Jahrhundert sehr verändert. Wenn nun die Entstehung der deutschen Medienwissenschaft, wie gezeigt, in programmatischer Verbindung steht mit den mit der Austragung des Geistes aus den Geisteswissenschaften verbundenen Diskursen der französischen Philosophie, dann ist sie im Anschluss an die französische Epistemologie nicht nur ganz allgemein mit wissensgeschichtlichen Fragen befasst, sondern auch mit der Frage, in welcher Form unter Berücksichtigung welcher Abweichungen, Irrtümer, Abfälle und Beschränkungen des Wissens überhaupt von einer Geschichte der Rationalität gesprochen werden kann und wie in der Folge Rationalität und Geschichtlichkeit sich zueinander verhalten. Michel Foucault hat darauf in der 1969 erschienenen Methodologischen Archäologie des Wissens mit dem Konzept eines historischen A prioris geantwortet, dem er seinerseits eine etwas schrille Wirkung, Zitat, nicht absprach. Dabei entgeht das historische A priori selbst nicht der Historizität, also der Geschichtlichkeit. Auch das historische A priori selbst ist historisch. Die Positivität dieses Denkens der Kontingenz zeigt sich anders formuliert darin, dass das A priori selbst ein transformierbares Ganzes verstanden sein will. Denn erst als solches, eben historisches A priori, impliziert es die Möglichkeit von Veränderungen und von Brüchen. Okay, ich komme jetzt zu dem zweiten Teil, Medientechnik und Psychotechnik. 1986, sechs Jahre nach dem Band Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften, erschien Friedrich Kittlers Habilitation, Aufschreibesysteme 1800-1900. Friedrich Kittler stellt hier jene These vor, welche die Assoziation, die Verbindung von der Austreibung des Geistes und dessen Ersetzung durch das Medientechnische a priori vorbereitete. Diese These besagt, dass die technischen Medien Grammophon und Film, die beiden, Grammophon und Film, ich zitiere, die akustischen und optischen Daten seriell und mit übermenschlicher Zeitachsenpräzision zu speichern imstande seien. Und das heißt zugleich zwei von drei Funktionen vom Medium der Schrift abgelöst hätten, welche Informationssysteme ausmachen. Bei den Informationssystemen denkt Kittler an bedeutungsproduzierende Verschaltungen von Medien und Körpern. Die drei Funktionen, von denen er spricht, orientieren sich an der Lacanschen Theorie der Genealogie des Subjekts, deren methodische Unterscheidung symbolisch, real und imaginär. Subjekte sind als Informationssysteme in diesem Konzept immer schon auf Mediensysteme hin als integrale Bestandteile ihrer selbst gedacht. Also das hätte Hegel zum Beispiel nicht so gesagt. Das heißt, wenn Kittler von Subjektgenese spricht, geht er immer schon davon aus, dass es eine Vermischung gibt letztlich zwischen Körper und technischen Medien. Oder zumindest zwischen Körper und Schrift. Und Schrift ist auch ein Medium, aber wahrscheinlich nicht in der Form technisches Medium. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Nun muss man diese durchaus mechanistisch wirkende Verbindung von psychoanalytischer Theorie des Subjekts und Geschichte der Medientechniken, die Kittler uns hier vorstellt, vor dem Hintergrund der im 19. Jahrhundert stattfindenden Veränderungen des Wissens von Menschen betrachten, um ihr auch in ihrer skandalisierenden Dimension gerecht zu werden. So sucht Friedrich Kittler mit der Verschaltung, wie er sagt, von strukturaler Psychoanalyse und technischen Medien die im 19. Jahrhundert einsetzende Verschaltung von lebenden Körpern. Denken Sie an die ganzen Experimentalsysteme und der Psychotechnik und wie man da mithilfe von diesen technischen Medien, Grammophon und eben auch Film, die Leute aufgenommen hat und wie man versucht hat herauszufinden, wie sie zum Beispiel gehen, ja, weil man das nur schwer mit dem Auge feststellen konnte, hat man dann auch Fotografien, serielle Fotografien, später Filmaufnahmen gemacht, sodass man besser wusste, wie die Menschen gehen über diese Daten, als wenn man sie befragt hätte, wie sie gehen. Das heißt, man hat ein Wissen produziert von Menschen mit Hilfe dieser technischen Medien, über die der Mensch, wenn man ihn gefragt hätte, keine Auskunft hätte geben können. Also eigentlich geht es auch darum. Also so sucht Friedrich Kittler mit der Verschaltung von strukturaler Psychoanalyse und technischen Medien die im 19. Jahrhundert einsetzende Verschaltung von lebenden Körpern und technischen Medien zur Produktion eines neuen sinnesphysiologischen und experimentalpsychologischen Wissens von Menschen abzubilden. Ein Prozess, der in seinen Augen, wie bereits die Formulierung einer übermenschlichen Zeitachsenpräzision anzeigt, zugleich gewalttätig, disziplinierend und in gewisser Weise unmenschlich ist. Dies führt ihn zu der streitbaren These, dass, ich zitiere, das, was beim Sprechen das Reale sei, im Aufschreibesystem um 1900 dem Grammophon zufiele und das im Sprechen oder Schreiben produzierte Imaginäre, also was man sich vorstellen kann sozusagen, einbilden, verbildlichen, dem Spielfilm. Diese mechanistische Verschaltung der strukturalistischen Psychoanalyse mit den technischen Medien, Grammophon und Film zu einer neuen, mehr oder weniger apokalyptischen Geschichte des Subjekts, weil das gleichzeitig auch das Ende dann des sich selbst bestimmenden Subjekts war, oder auch des denkenden Subjekts, aber da komme ich noch dazu, ist oft kritisiert worden. Viele haben das kritisiert. Tatsächlich löst sich auch die medientheoretische Reflexion von der kritischen Bewegung der Philosophie ab durch diese Bewegung von Kittler. Bei aller Kritik sollte man jedoch, wie ich finde, nicht vergessen, dass Friedrich Kittler mit seiner Geschichte der Aufschreibesysteme auf ein Problem aufmerksam macht, das nichts von seiner medienphilosophischen Aktualität auch verloren hat. Das Aufschreibesystem 1900 ist nach Kittler gekennzeichnet durch die Verbindung, das ist mir jetzt auch wichtig, von Medientechnik und Psychotechnik. Er antwortet mit der Verknüpfung von strukturaler Psychoanalyse und den technischen Medien Phonograph und Film auf den Einsatz technischer Medien zur Erforschung der Sinneswahrnehmung und der menschlichen Psyche in der Nachfolge der von Helmholtz begründeten mechanistisch orientierten Sinnesphysiologie. Die technische Aufzeichnbarkeit von Sinnesdaten erscheint vor diesem Hintergrund für Kittler als ein, Zitat jetzt, Sieg der Automatenbauer auf der ganzen Linie. Sieg der Automatenbauer auf der ganzen Linie, schreibt er. Dieser Sieg wiederum habe, wie er zuspitzend formuliert, zur Folge, dass es keine Naivität unterhalb jeder Aufschreibeschwelle mehr gebe und damit keinen Spielraum mehr für Symbolisierungen, sondern nur noch die taktische Regel beim Sprechen, beim Speichern, Entschuldigung, die taktische Regel beim Speichern mehr schon Gegenreaktionen zuvorzukommen. Die einzige Naivität, die im Kurzschluss von Körpern und Medientechnik in dieser Verschaltung aufblitze, heiße, wie Kittler ebenso provokativ und wie der Skandalöse des Kurzschlusses wiederholend schreibt, Gedankenflucht. Also ich sage ganz kurz, was mir da so wichtig zu sein scheint, ist, dass Friedrich Kittler sagt, dass in dieser Verschaltung, also in dieser Situation, in der man mit Hilfe von Medientechniken quasi ein Wissen produziert über das, was die Psyche ist, was die Reaktionsgeschwindigkeiten von Menschen sind, was letztlich das Denken sein soll, dass da das Resultat eine Gedankenflucht ist. Das heißt, das Denken verzieht sich, es verschwindet. Das Problem, auf das Kittler hinweist, besteht in der historisch neuen Herausforderung des Denkens durch Medientechniken, welche eingesetzt werden, um die menschliche Psyche und das Denken selbst aufzuzeichnen, messbar und beschreibbar zu machen. Dieser Einsatz von Medientechniken zur experimentellen Erforschung des Denkens, Fühlens und Verhaltens hat, der aktuell die Bedeutung des Neuroimaging für die seit dem Jahrtausendwechsel als Leitwissenschaften anerkannten Neurowissenschaften zeigt, unabsehbare Folgen für das Selbstverständnis des Menschen und das Selbstverständnis des Denkens. Also ein großer Teil der Philosophie ist jetzt Philosophy of Mind damit beschäftigt, diese neue Situation sozusagen zu beschreiben. Die technische Aufzeichnung der Sinnesdaten führt für Kittler allerdings nicht zu einer Entschlüsselung der Psyche, das könnte man ja auch annehmen, sondern zur Verflüchtigung des Denkens. Dabei bedient er sich, wenn er ein wenig abfällig vom Sieg der Automatenbauer spricht, eines durchaus traditionellen Begriffs der Philosophie. Ich möchte im Folgenden ein wenig näher auf den Begriff des Automaten und die Bedeutung eingehen, die er in der Geschichte des Verhältnisses von Technik, also auch Medientechniken und philosophischer Bestimmung der menschlichen Psyche bzw. Seele eingenommen hat. Dabei geht es nicht eigentlich um den Automatenbauer, sondern um die Begriffsbildung des geistigen Automaten, die Spinoza vorgenommen hat, die von Leibniz übernommen wurde und die dann, wie ich im Folgenden zeigen möchte, von Deleuze aufgenommen wurde. Und ich möchte des Weiteren zeigen, dass Deleuze sich auf den Begriff des geistigen Automaten bezieht, ihn aus der philosophischen Tradition aufnimmt, sozusagen entwendet, um in dieser krisenhaften Situation, die Kittler als Verschaltung von Psychotechniken und Medientechniken und als Sieg der Automatenbauer beschreibt, das Denken nicht aufzugeben. Es nicht bei der Gedankenflucht zu belassen, sondern das Denken und das Verhältnis von Denken und Medientechnik, bei Deleuze ist es das Kino, neu zu denken, um, wie Deleuze schreibt, mit dem Kino zu denken. Ist das klar? Sind Sie noch bei mir jetzt? Darf ich mal kurz fragen? Ist wichtig. Okay, dann geht es jetzt um den geistigen Automaten. Das ist mein dritter Teil. Ich habe zu Beginn meines Vortrages die These aufgestellt, dass die Medienwissenschaft aus einer philosophischen Situation, vielleicht erinnern Sie sich, nämlich der Kritik an einer Philosophie hervorgegangen ist, die sich gegenüber bestimmten Fragen an das Wissen verschließt. Und dass es sich bei diesen um Fragen handelt, welche die Kontingenz, also die Zufälligkeit des Wissens betreffen. Die Herausforderung, welche die von Kittler beschriebenen Medientechniken und die Verschränkung von Medientechnik und Psychotechnik für das Denken darstellt, kann, wie ich im Folgenden zeigen möchte, als eine Konfrontation des Denkens mit der Zufälligkeit der eigenen Grundlagen verstanden werden. Wenig haben diese Herausforderung so ernst genommen wie Gilles Deleuze in seinen zwei Büchern Kino 1 und Kino 2. Und es ist in diesem Sinn bezeichnend, dass in dem Deleuze'schen Versuch, mit dem Kino zu denken und in diesem Denken mit dem Kino auch das Denken neu zu denken, dem Begriff des geistigen Automaten eine zentrale Rolle zukommt. Der Begriff des Automaten geht zurück auf das griechische Automatos, das von selbst geschehend zufällig heißt. Also Automat, wir denken immer, Automat ist etwas, das man nicht ändern kann, was so eine Notwendigkeit beinhaltet. Für Aristoteles war das aber eine Bestimmung dessen, was von selbst geschehen, das ist der Automat, aber zufällig heißt. Ich werde da versuchen, auch noch darauf zurückzukommen, um diese Doppeldeutigkeit des Automaten, was auch die Unheimlichkeit des Automaten ausmacht, mit Ihnen besprechen. Dabei mag auf den ersten Blick erstaunen, dass Automaton bei Aristoteles nicht verbunden ist mit dem Bereich der Technik und des Herstellens. Automaton ist der Name, den Aristoteles jener Form des Zufalls gab, der sich als eine nebenbei zutreffende, unbestimmbare Ursache auf das spontane Ereignen in Bezug auf Dinge oder Lebewesen bezieht, die nicht zweckgerichtet handeln. Also hier, das zweckgerichtet ist deswegen so wichtig, weil das zweckgerichtet mit dieser Finalität immer zusammenhängt mit dem Sinn, mit der Frage des Sinnes oder mit der Frage einer Ordnung. Und der Zufall und das, was Aristoteles hier als Automatos beschreibt, ist etwas, was eigentlich einem verunmöglicht, eine gute Ordnung herzustellen oder sich auch zu denken. Zufällig im Sinn von Automaton ist ein Ereignis, wenn es als eine nebenbei eintretende Wirkung erfolgt, ein Ereignis, das sich auch hätte nicht ereignen können. Es ist zusätzlich ein Ereignis, das sich auf Dinge oder Lebewesen bezieht, die nicht in der Lage sind. Ich mag das sehr, diese aristotelische Argumentation, man muss sich aber bewusst sein, dass sie uns sehr fremd ist. Also es ist zusätzlich ein Ereignis, das sich auf Dinge oder Lebewesen bezieht, die nicht in der Lage sind, rational im Sinne von Planen zu handeln. Als Beispiel führt Aristoteles einen Schemel an, der zufällig umfällt. Automatos. Oder ein Pferd, das, weil es auf eine Wiese rennt, von einem Steinschlag bewahrt wird, ohne aber die Absicht gehabt zu haben, dem Steinschlag zu entkommen. diesen von Zweckbestimmungen losgelösten Zufall setzt Aristoteles jenen Zufall gegenüber, den er Tyche, Schicksalsfügung, nennt. Tyche tritt ebenso wie Automaton als eine nebenbei eintretende Wirkung auf und ist ebenso wie Automaton eine unbestimmbare und nebenbei zutreffende Ursache. Worin besteht der Unterschied zwischen Tyche und Automaton? Er besteht darin, dass Tyche nur für solche Wesen zutreffen kann, die auch Glück oder Unglück haben können. Die, anders formuliert, einen freien Willen zur Entscheidung haben. Also die auch frustriert sein können. Also wenn ich sage, oh, ich habe Glück gehabt, genau das ist zugetroffen, was ich sowieso wollte, dann setzt es natürlich voraus, dass ich überhaupt etwas will. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, ein Pferd ist wie ein Stein, wie das Aristoteles, oder so wie ein Schemel, und ich sage, das Pferd kann gar nichts wollen, dann kann es auch kein Glück oder Unglück haben. Wenn ich natürlich jetzt das Pferd anders erfahre und sage, okay, es hat aber auch eine Persönlichkeit, irgendwie kann es doch auch ein bisschen denken, dann trifft sich hier auch für das Pferd so. Automaton zeichnet sich mithin erstens durch die Zufälligkeit aus und zweitens durch das Fehlen jedes Bezuges zu Willensfreiheit oder Zweckmäßigkeit. Wir sehen, wir haben es hier mit Notwendigkeit und Freiheit zu tun, mit diesem Problem, und das ist natürlich auch das Problem, das Kittler beschreibt, wenn er die Leute beschreibt, die in diesen Experimentalsystemen da an diesen ganzen Techniken hängen und sozusagen gar nicht gefragt werden, wie es ihnen dabei überhaupt geht. Deleuze übernahm den Begriff des geistigen Automaten aus der postkartesianischen Philosophie des Rationalismus von Spinoza und von Leibniz. Spinoza hatte den Begriff in der 1661 entstandenen Abhandlung zur Verbesserung des menschlichen Verstandes, eingeführt, um sich zugleich in die aristotelische Tradition einzuschreiben und zugleich von ihr zu distanzieren. Ich lese Ihnen jetzt kurz was vor, wie Spinoza das formuliert hat. Entschuldigung. Wir haben aber, so schreibt er, gezeigt, dass die wahre Vorstellung, er meint damit Idea, einfach ist oder aus einfachen Vorstellungen, Ideen zusammengesetzt. Und dass sie, die wahre Vorstellung, zeigt, wie und warum etwas sei oder geschehen sei, und dass ihre objektiven Wirkungen in der Seele nach Verhältnis der Formalität des Gegenstandes selbst vorgehen, was dasselbe ist, was die Alten gesagt haben, dass nämlich die wahre Wissenschaft von der Ursache zu den Wirkungen fortschreite, außer dass sie nie, so viel ich weiß, wie wir hier angenommen haben, die Seele handle nach gewissen Gesetzen und sei gleichsam ein geistiger Automat. Also das heißt, Spinoza beschreibt die Seele jetzt als einen geistigen Automaten. Es war mir wichtig, dieses Zitat vorzulesen, damit Sie sehen, wie Spinoza überhaupt den einführt, den Begriff des Geistes. Und ich werde jetzt im Folgenden versuchen, noch ein bisschen klarer zu machen, was er damit eigentlich meint. Leibniz nahm den Begriff des geistigen Automaten von Spinoza auf und band ihn in seine prästabilierte Harmonie ein. Ja, also prästabilierte Harmonie heißt, dass alles eigentlich einen Zweck hat, dass sozusagen die Welt nach einem bestimmten errechenbaren Schema abläuft. Und Leibniz hat gesagt, die Seele ist ein geistiger Automat, weil er davon ausgeht, dass es eigentlich keinen Widerspruch gibt, eigentlich genau wie Spinoza auch, zwischen Freiheit und Notwendigkeit. Also einerseits gibt es eine prästabilierte Harmonie und andererseits sind die einzelnen Menschen doch frei. Die Engführung von Seele bzw. Anima oder Geist und Automat antwortet sowohl bei Spinoza als auch bei Leibniz zum einen auf die Frage der Freiheit und zum anderen auf die Frage der Erkennbarkeit der Welt. Also wir haben gesehen, Spinoza hat diesen geistigen Automaten eingeführt in diesem Text über die Verbesserung des menschlichen Verstandes. In seinem Buch über Spinoza kommentiert Deleuze nun die Bezeichnung der Seele als geistigen Automaten lakonisch mit dem Satz: Geistiger Automat bedeutet zunächst, dass eine Idee als Modus des Denkens seine wirkende und formale Ursache nirgends anders als im Attribut des Denkens findet. Was heißt das? Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass Denken überhaupt keine empirischen Daten braucht. Das heißt, dass das Denken die Welt erkennen kann, nur im Modus des Denkens. Die Alternative zum Modus des Denkens ist natürlich immer der Modus der Ausdehnung, das heißt des Körpers. Das heißt, Spinoza geht davon aus, wenn er sagt, alles, die wahre Wissenschaft geht von der Ursache, von den Ursachen zu den Wirkungen, würde er sagen, ja, aber nicht von den Wirkungen zu den Ursachen. Und so wie wir heutzutage Wissenschaft betreiben, Wissen produzieren, gehen wir ja eigentlich fast immer von den Wirkungen aus. Also wir versuchen, von den Wirkungen auszugehen. Das aber wäre für Spinoza nichts anderes als eine verworrene oder eine verwirrte Vorstellung auch vom Denken, wenn wir denken, wir könnten von den Wirkungen zu den Ursachen zurückgehen. Die Vorstellung, eine Idee wäre verursacht durch etwas Empirisches oder Körperliches, was sich nicht selbst im Attribut des Denkens findet, wäre nach Spinoza, wie gesagt, eine äußerst verworrene Erkenntnis. Ebenso wie Spinoza versteht auch Leibniz unter Freiheit nicht eine willkürliche Wahl, sondern ein Handeln, Denken und Fühlen, das bei Spinoza in Einklang steht mit den Gesetzen des Denkens und bei Leibniz mit der prästabilierten Harmonie, die ihrerseits das Ergebnis eines Rechenprozesses ist. Es gibt somit weder in Leibniz prästabilierter Harmonie noch für Spinoza und seinen Parallelismus einen Widerspruch zwischen Freiheit und Determination. Ich komme gleich noch drauf, warum das so faszinierend ist. Die Bezeichnung der Seele als eines geistigen Automaten ist Ausdruck des Glaubens an die Rationalität der Welt und des Glaubens an die Kraft des Denkens. Und das hat auch Deleuze so wahnsinnig fasziniert an Spinoza. Er hat ein ganzes Buch geschrieben über Spinoza. Der Begriff des geistigen Automaten wird von Deleuze eben aufgrund dieses starken Glaubens an das Denken in eine Beziehung gesetzt zum Denken der Immanenz und zum Pantheismus. Dieser mache so Deleuze, ich zitiere Deleuze, den Menschen Gott adäquat und lässt ihn über eine neue Logik verfügen, als geistiger Automat der Kombinatorik der Welt gleich. Für Deleuze kommt darin eine jubilatorische Bejahung der Welt zum Ausdruck. Also hier haben wir einen Begriff des Denkens als eines geistigen Automaten, was für Spinoza heißt, wir können die Welt erkennen, allein wenn wir den Gesetzen des Denkens gehorchen. Das ist das totale Gegenteil von der Situation, die Kittler in den Aufschreibesystemen 1900 beschreibt. Da sind wir total darauf angewiesen, auf die Sinnesdaten, die wir kriegen, über die Medientechniken, also über mit Hilfe von Phonographen, also Tonaufzeichnungen und mit Hilfe von anderen Experimentalgeräten und eben dann auch vom Film, der für wissenschaftliche Forschungszwecke eingesetzt wird. Wie ist diese Differenz zwischen Aristoteles und der nachkartesianischen Aufwertung des Automaten aber zu erklären? Ich möchte kurz auf diese Frage eingehen, bevor ich auf Deleuze' Begriff des geistigen Automaten zurückkomme. Ich werde mich dabei auf Georges Canguiens Ausführungen in Maschine und Organismus, ein Text aus dem Jahr 1948, beziehen, einem Text, der nicht zuletzt vermittelt über den Canguiens-Schüler Gilbert Simondon von Deleuze, der größte Philosoph des 20. Jahrhunderts genannt, für die französische Philosophie der Technik von zentralem Einfluss war. Canguiens entwirft in diesem in Deutschland wenig gelesenen und erst vor kurzem übersetzten Text, Maria Mole, vielen Dank für diese Übersetzung, wirklich ganz großartig. Eine, wie er selber schreibt, philosophische Perspektive auf mechanische Theorien des Organismus, wie sie nicht nur Descartes, sondern auch Helmholtz und seine Schule vertreten hat. Also Descartes war sozusagen der erste dieser drei großen rationalistischen Philosophen. Descartes hat seine Theorie, Sie kennen das vielleicht, er hat gesagt, ich denke, also bin ich, hat er auch gesagt. Und Descartes war derjenige, der sozusagen einen strengen Rationalismus und die neuen Naturwissenschaften methodisch begründet hat. Und Spinoza hat seinen Begriff des geistigen Automaten im Grunde genommen entwickelt, um auf ein Problem hinzuweisen, was er bei Descartes gesehen hat. Und Leibniz hat Spinoza in dieser Problemlösung, die Spinoza angeboten hat, zum Teil Recht gegeben. Ja, das heißt, ich versuche jetzt zu zeigen, was das mit Canguiens, was eigentlich das Problem war, auf das Spinoza und Leibniz geantwortet haben. Okay. Canguilhem will zeigen, dass die Frage nach der Beziehung zwischen Organismus und Maschine sehr viel umfassender, komplexer und philosophischer bedeutsam ist, als die mechanistische Biologie vermuten lässt, und bettet dazu die Frage des Verhältnisses von Maschine und Organismus in die übergeordnete Frage des Verhältnisses von Wissenschaft und Technik ein. Canguilhem intentiert nicht nur eine Aufwertung der Technik, sondern im Verein damit deren Einbettung in die Geschichte des Lebendigen, die für ihn nicht teleologisch gesichert ist, also genau nicht zweckgerichtet, sondern durch Irrtümer und Zufälle strukturiert ist, die zuletzt auch der Geschichte der Rationalität zugrunde liegen, diese Zufälle. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Canguilhem mit seiner Ausformulierung einer philosophischen Epistemologie der Wissenschaften vom Leben jene weder religiös noch lebensphilosophisch konnotierte Philosophie des Irrtums begründete, an die nicht nur die französische Philosophie und damit Foucault oder auch Deleuze anknüpften, sondern auch die, nicht zuletzt vermittelt über diese, einen medienphilosophischen Anknüpfungspunkt bildet. Canguilhem geht in seinem Text nicht von Leibniz und Spinoza, sondern eben von Descartes und dessen, der vorher war sozusagen, und dessen Definition der Tiere und des menschlichen Körpers als Maschinen aus. Also Descartes ist dafür bekannt gewesen, dass er Maschinen und auch den Körper, Tiere und den Körper als bloße Maschinen beschrieben hat. Das haben dann Leibniz und Spinoza auch kritisiert. Wieso, fragt Canguilhem, ist die im 17. Jahrhundert einsetzende Mechanisierung der Organismen und des Lebendigen zu erklären? Stellt die mechanische Erklärung der organischen Funktion tatsächlich einen Bruch mit der aristotelischen Finalität und dem entsprechenden Anthropomorphismus im Denken der Natur und des Lebendigen dar? Für unseren Kontext ist zunächst festzuhalten, dass Canguilhem die Frage nach dem Verhältnis von Organismus und Maschine, Organismus und Maschine, mit der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Technik und Wissenschaft verband. Also Canguilhem führt in dieses Verhältnis von Maschine und Organismus den Begriff der Technik jetzt sozusagen ein. Denn genau die Lösung dieses Problems wird, wie er richtig beobachtet, in mechanistischen Ansätzen und eben auch in Kittlers Kritik des Mechanismus immer schon vorausgesetzt. Ich zitiere die mechanistischen Philosophen und Biologen, so schreibt Canguilhem, nehmen die Maschine entweder als gegeben an oder sie haben das menschliche Kalkül angeführt, um das Problem der Maschine zu lösen. Sie haben sich auf den Ingenieur berufen, das heißt im Grunde genommen auf den Wissenschaftler. Technik wäre demnach der Wissenschaft nachgeordnet und die Konstruktion von Maschinen im Rückgriff auf mathematische und physikalische Modelle zu erklären. Dieser Annahme hält Canguilhem nun zunächst entgegen, dass der Descartesche Vergleich von Tieren und menschlichen Körpern mit Maschinen, die würden wie Uhren funktionieren, sagte, historisch aber die Konstruktion von Automaten voraussetze. Der Vergleich eines Tieres mit einer Maschine macht, so sagt er, nur Sinn, wenn man sich diese Maschine als selbstbewegend vorstellt. Wie Descartes am Beispiel von Turm und Taschenuhren, Wassermühlen, Springbrunnen und Orgeln tat. Dem Automaten haftet etwas Wunderbares an, weil die Beziehung des Automaten im Sinne eines von selbst Geschehens, Sie erinnern sich, Zufall war nach Aristoteles etwas, was von selbst geschieht, wie der Automat, auf einen Mechanismus verweist, der nicht unmittelbar auf die Wirkung einer menschlichen oder tierischen Muskelkraft verweist, wie dies etwa beim Pflug oder bei einer Kutsche der Fall ist. Wir sehen, dass die, also niemand würde auf die Idee kommen, zum Beispiel eine Kutsche als Beispiel zu nehmen, um zu sagen, das Tier ist wie eine Kutsche, weil das Tier sich selbst bewegt. Also müssen die selbstbewegten Automaten gegeben gewesen sein, damit, so das Argument von Canguilhem, Descartes auf die Idee kommen konnte, Tiere mit Maschinen zu vergleichen. Wir sehen, dass die philosophische Innovation von Descartes, folgt man Canguilhem, bereits im 17. Jahrhundert an eine Geschichte der Probleme gebunden war, die dem Denken durch die Geschichte der Technik in Form der Automaten aufgegeben war. Sich selbst bewegende Maschinen waren als Katapulte, mit denen Wurfgeschosse weggeschleudert wurden, auch schon Aristoteles bekannt. Aristoteles nannte sie Organa, Werkzeuge, und setzte die Funktionsweisen dieser mechanischen Organa den Organen der tierischen Bewegung gleich. Es gibt also, wie Gonguyen zeigt, durchaus eine Kontinuität der mechanischen Erklärung von organischen Bewegungen. Anders als Descartes integrierte Aristoteles diese mechanistische Erklärung der tierischen Bewegung jedoch in seine finalistische Bewegungstheorie. Descartes dagegen rationalisierte eine zu seiner Zeit ausdifferenzierte maschinistische Technik, die von Wasser- und Turmuhren bis Hebe- und Wassermaschinen reichte. Doch brach Descartes Mechanismus auch mit der Vorstellung einer durchgängig teleologisch strukturierten Ordnung der Welt, die Aristoteles Physik durch die Lehre der vier Ursachen, also nach Aristoteles gab es vier Ursachen, Form, Materie, Wirkung, Zweck, Ursache garantiert wird, und mit den bricht Descartes auch tatsächlich, wie man das eben immer behauptet, mit dem Anthropomorphismus der Physik von Aristoteles und der systematischen Geschlossenheit. Auch dieser Ansicht widerspricht Gonguyen, indem er darauf hinweist, dass Descartes Theorie der belebten Maschinen erstens einen Schöpfergott als Wirkursache und zweitens ein lebendiges Original als Form- und Zweckursache voraussetzt. Er kommentiert den berühmten Anfang des Descartes'schen Abhandlung über den Menschen mit dem Hinweis auf die strukturelle Rolle, die der Bezug auf das Lebendige und die der Bezug auf Gott in der mechanistischen Philosophie von Descartes spielt, ohne dass diese Rolle allerdings ausgewiesen oder expliziert oder reflektiert würde. Gonguyen räumt wohl ein, dass Descartes mit seinem Vorhaben, das Leben mechanistisch zu erklären, die Finalität, also die Zweckgerichtetheit, in ihrem anthropomorphen Aspekt eliminiere. Also ich habe vorhin gesagt, das Pferd, in dem Moment, in dem ich unterstelle, auch das Pferd hätte sozusagen dem Steinschlag entkommen wollen, unterstelle ich dem Pferd sozusagen ein zweckorientiertes Handeln. Und die Frage ist nun, ob Descartes mit dieser Zweckorientiertheit, das heißt auch mit dem, dass ich unterstelle, dass das Pferd ein bisschen ist, wie ich mich selber verstehe, nämlich ich würde denken, ich würde dem Steinschlag entkommen wollen. Und das ist dann dieser Anthropomorphismus, von dem man sagt, das ist eine quasi eine Projektion dessen, wie der Mensch sich selber vorstellt, ja, in das Pferd oder in die Maschine. Und man hat eben gesagt, ja, aber der Vorteil von Descartes ist, dass er endlich mal aufräumt und sagt, okay, der Körper ist etwas ganz anderes, ist nicht zweckgerichtet, oder das Tier, ja, oder die Maschine. Und die Frage ist, ob er das wirklich macht, und Gonguyen sagt, ja, Descartes würde mit seinem Vorhaben, das Leben mechanistisch zu erklären, die Finalität in ihrem anthropomorphen Aspekt eliminieren. Allerdings trete bei der Realisierung dieses Vorhabens, so sagt Gonguyen, ein anderer, nämlich ein technologischer Anthropomorphismus an dessen Stelle, der sich durch das technische Bild der Steuerung ausdrückt. Also Descartes hatte dann viele Probleme damit, dass er erklären musste, wie denn eine Maschine dazu kommt, sich kohärent zu bewegen. Und hat dann eben schon Descartes die Steuermetapher genommen, um das zu erklären. Und da sagt Gonguyen, auch da würde ein technischer Anthropomorphismus sich verbergen. Es ist zwar dann nicht mehr der Wille, den man hineinlegt, aber eben das Steuern. In der Folge schlägt Gonguyen vor, den umgekehrten Weg zu wählen, nicht also den lebendigen Organismus von der Maschine her zu erklären. Die Technik und die Maschine zu verstehen, heißt für Gonguyen vielmehr, ich zitiere jetzt, und das ist, glaube ich, wichtig, sie in die menschliche Geschichte einzuschreiben, indem man die menschliche Geschichte ins Leben einschreibt, ohne indes, wie er hinzufügt, zu verkennen, dass mit dem Menschen eine Kultur erscheint, die nicht auf die bloße Natur reduzierbar wäre. Nun könnte man hier einen Vitalismus vermuten. Bestimmt würde Maria Mohle sagen, das ist ein Vitalismus. Der Verdacht, meine ich, könnte sich jedoch auflösen, wenn man berücksichtigt, dass Gonguyen das Leben nicht essentialistisch denkt, sondern auf eine Theorie des Lebens bezieht, auf das Leben selbst, die das Leben selbst in seiner Geschichtlichkeit fasst. Gonguyens Begriff des Lebens ist dann seine Auslegung der Evolutionstheorie von Charles Darwin gebunden. Diese Theorie aber leitet, um Gonguyen zu zitieren, zitiere jetzt, einen radikalen Wechsel des Bezugsrahmens ein, indem man sich das Leben der Lebewesen vorstellte. Sie leitete einen Bruch ein mit der Teleologie, mit der Idee also, dass die Lebewesen in einem vorbestimmten Rahmen ihr Heil finden. Die Lebewesen vermehrten sich seit Darwin, wie Gong Wiem unterstreicht, ohne unbedingte Festlegung auf eine spezifische vollständige Identität und waren durch das Spiel ihrer Zahl und ihrer Unterschiede gezwungen, dort zu leben, wo sie es vermöchten, so gut es eben geht, ohne einen ihnen vorbehaltenen Lebensraum und ein gesichertes Morgen. Die Verbindung dieser radikalen Zufälligkeit mit dem Leben hat eine radikale Geschichtlichkeit des Lebens und seiner Wissenschaften, das ist wichtig jetzt, zufolge. Weder die Geschichte des Lebens noch die Geschichte der Wissenschaften des Lebens verläuft geradlinig und gleichförmig. Sie kennen hier vielleicht auch schon viel von Foucaults Geschichtsdenken oder die Frage, die man gestellt, ob überhaupt ein Geschichtsdenken hat, und auch von Deleuze. Weder die eine noch die andere verfügt über eine Finalität, sondern sie ergeben sich aus immer erneuten Versuchen und Irrtümern. Diese ungewöhnliche Zuweisung der Geschichtlichkeit des wissenschaftlichen Diskurses an die Epistemologie, ja, ist überaus konsequenzenreich. Denn sie bedeutet, dass die Geschichtlichkeit des wissenschaftlichen Diskurses nicht einfach gegeben ist, sondern immer wieder neu hergestellt werden muss. Die positive Seite dieser Philosophie des Irrtums und der Zufälligkeit ist, dass die Geschichtlichkeit der Begriffe es ermöglicht, Neues, Veränderung zu denken, statt ewig. Ewiges. Spinoza und Leibniz benutzen den Begriff des geistigen Automaten, um ihren Dissens, ihr Nicht-Einverstanden-Sein mit Descartes Mechanismus zum Ausdruck zu bringen. Das heißt vor allem, um der Descartes'schen Entwertung der Natur, ich zitiere jetzt Deleuze, die Rechte einer mit Kräften und Vermögen begabten Natur entgegenzuhalten und zugleich jedoch das im kartesischen Mechanismus Erreichte zu bewahren. Mit der Bezeichnung der Seele als eines geistigen Automaten wandten sie sich auf ihre jeweils differente Weise gegen Descartes Dualismus zwischen Ausdehnung und Denken. Von res cogitans und res extensa. Anders als Descartes, der den Automaten nur als leblose und mechanische Maschine dachte, fasste Leibniz, ist jetzt wichtig, wenn er die Seele als geistigen Automaten bezeichnet, diesen als eine einfache und zugleich belebte, sich selbst nach den rationalen Vorgaben der prästabilierten Harmonie bewegende Substanz. Während Spinoza mit der Bezeichnung geistiger Automat unterstrich, dass die Seele nach gewissen Gesetzen handle, und zwar, dass sie von der Ursache zu den Wirkungen und, wie ich schon betont habe, nicht umgekehrt von den Wirkungen zu den Ursachen fortschreite. Bei beiden zeigt die Beschreibung der Seele als eines geistigen Automaten an, dass es eine Kausalverbindung und keine Reizreaktionsverbindung gibt und braucht zwischen Denken und Ausdehnung. Das ist ganz fremd für uns heute, so zu denken. Sondern dass das Denken die Welt aus eigener Kraft erkennt, dank der prästabilierten Harmonie bei Leibniz und dank des Parallelismus bei Spinoza. Deleuze hat mit allem Nachdruck dargelegt, dass anstelle der bei Descartes notwendigen Verknüpfung von res extensa und res cogitans, der hat dann versucht, die Zirbeldrüse dafür irgendwie verantwortlich zu machen, zum Beispiel. Anstelle dieser notwendigen Verknüpfung im postkartesianischen Denken von Spinoza und von Leibniz das Prinzip des Satzes von zureichendem Grund getreten ist. Also man braucht nur einen zureichenden Grund auszuführen, dann braucht man keine Zirbeldrüse mehr. Erst wenn man diese Bedeutung des Satzes vom zureichenden Grund in Rechnung stellt, kann man ermessen, was er nun heißt, wenn Deleuze in Was ist Philosophie schreibt, Zitat Deleuze, der Satz vom Grund, so wie er in der Philosophie auftritt, ist ein Satz vom kontingenten Grund, also ein zufälliger Grund. Damit fällt natürlich der ganze Glaube an die Macht des Denkens, die bei Spinoza und bei Leibniz mit dem Begriff des geistigen Automaten verbunden war, zusammen eigentlich, ja. Wir können nun zu der Frage zurückkehren, in welcher Weise Deleuze den Begriff des geistigen Automaten aufnahm, um seinen Sinn angesichts der Konfrontation und Herausforderung des Denkens durch das technische Medium des Kinos zu erneuern. In seinem Versuch, mit dem Kino zu denken, wird, und das werden Sie selber lesen, wenn Sie das Buch lesen, das ist nämlich wirklich erstaunlich, die Wiederfindung des Glaubens an die Welt und an die Identität von Denken und Leben im Wissen um die kontingenten Bedingungen des Denkens zur eigentlichen Aufgabe des Kinos. Also es ist genau umgedreht. Deleuze führt den Begriff des geistigen Automaten mit der Bestimmung des kinematografischen Bildes als eines Bewegungsbildes ein. Anders als bei den theatralischen oder choreografischen Bildern hängt die Bewegung bei den kinematografischen Bildern nicht mehr von beweglichen Körpern ab und anders als bei den gemalten Bildern auch nicht von einem Geist, der die Bewegung in den Bildern in einem fiktionalen oder geistigen Raum wiederherstellt. Es ist jetzt nicht mehr viel. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Geduld. Im kinematografischen Bild wird, wie Deleuze mit den Begründern und frühen Theoretikern des Kinos, mit Eisenstein, Griffith, Gans und den Vertretern des expressionistischen Kinos in Deutschland konstatiert, das Bild vielmehr selbstbeweglich. Sie kennen es, es ist das Bewegungsbild. Mit ihnen geht er zunächst, Deleuze, von der einfachen Vorstellung aus, dass das Kino als industrielle Kunst eine eigenautomatische Bewegung, das war jetzt ein Zitat von Deleuze, mache. Und erst wenn, so formuliert er, die Bewegung automatisch wird, kommt das künstlerische Wesen des Bildes selbst zur Erscheinung. Das Auftauchen der Medientechnik des Kinos ist nicht nur bei Friedrich Kittler, sondern auch bei Deleuze verbunden mit einem Schock. Anders als bei Friedrich Kittler führt dieser Schock jedoch für Deleuze nicht zu einem Kurzschluss und nicht zur Gedankenflucht. Zumindest nicht notwendig. Vielmehr besteht genau in der Fähigkeit des bewegten Bildes, einen Schock auszulösen, dessen künstlerisches Wesen. Dieses besteht, wie Deleuze formuliert, darin, ich zitiere Deleuze jetzt, einen Schock im Denken entstehen zu lassen, Vibrationen auf die Gehirnrinde zu übertragen, unmittelbar das Gehirn und die Nerven zu beeinflussen. Das Bild wird im Vollzug der Bewegung, wahrgenommene Bewegung, unmittelbar Empfindungsform. Die automatische Bewegung des Bildes trat, und dies begründet die philosophische Relevanz des Kinos für Deleuze, an die Stelle des Dualismus von Welt und Bewusstsein. Wir haben schon wieder einen Dualismus von Welt und Bewusstsein. Für Deleuze ist das die Differenz dann letztlich zwischen Bild und Bewegung, die eben im Bewegungsbild aufgehoben wird. Also man sagt, die Bewegung ist immer draußen und das Bild ist dann im Bewusstsein, die Abbildung sozusagen. Und Deleuze sagt, ja, aber mit dem Kino haben wir plötzlich das Phänomen, also wenn man das mitmacht mit Deleuze, dass man hier ein automatisiertes Bild hat, das ist ein Bild, was Bild ist und Bewegung. Und damit sagt er, kann man eigentlich nicht mehr festhalten an diesen Bewusstseinsphilosophien, die immer davon ausgehen, dass es ein außerhalb des Bewusstseins gibt und dann eben das Bewusstsein, wo man eben das Problem hat, wie kommt denn die Welt jetzt aber in den Kopf hinein. Okay. Deleuze entwickelt im Zusammenhang mit dem Auftauchen der Medientechnik des Kinos eine Kritik an der Bewusstseinsphilosophie und am Mechanismus, wie ihn Helmholtz und seine Schule in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so prominent vertreten hatten, wo dann zum Schluss alles sich aufgelöst hat in Reizreaktionsschemen. Und nimmt dafür jenen Begriff des geistigen Automaten auf, den Spinoza und in seiner Folge Leibniz für ihre Kritik am kartesianischen Mechanismus kreiert hatten. Die automatische Bewegung des kinematografischen Bildes lässt, wie Deleuze schreibt, in uns einen geistigen Automaten entstehen, der seinerseits auf es reagiert. Dabei betont er mehrfach, dass der geistige Automat nicht mehr, ich zitiere, die logische oder abstrakte Möglichkeit bezeichnet, die Gedanken voneinander abzuleiten. Das heißt, er bezieht sich hier im Grunde genommen direkt auf Spinoza, sondern den Kreislauf, in den sie zusammen mit dem Bewegungsbild eintreten, die gemeinsame Dynamis dessen, was zum Denken zwingt und dessen, was unter Einwirkung des Schocks denkt, ein Erkenntnisschock. Im Begriff des Geistes, weil, ist das klar, warum das wichtig ist? Okay. Im Begriff des geistigen Automaten verbinden sich für Deleuze zwei koexistierende und komplementäre Bedeutungen. In der ersten Bedeutung bezieht sich der geistige Automat auf die höchste Ausübung des Denkens, die Art und Weise, wie das Denken denkt und sich selbst denkt, in einem fantastischen Streben nach Autonomie. Also er denkt da zum Beispiel an die Filme von Eisenstein. Eisenstein hat mit seinen Filmen und mit seiner Filmtheorie eigentlich die These vertreten, dass wenn man die Filme, die er, also wenn die Zuschauer, die Massen, die Filme, die er macht, schaut, dann werden sie ganz automatisch, ich tue das sehr verkürzen, zu einer revolutionären Masse. Das heißt, sie werden sich im Sinne einer erhabenen Geschichte verhalten. In der zweiten Bedeutung bezeichnet der geistige Automat einen psychologischen Automaten, der nicht mehr vom Äußeren abhängt, weil er autonom ist, sondern weil er seines eigenen Denkens beraubt ist und einer inneren Prägung gehorcht, die sich einzig in Visionen oder rudimentären Aktionen entfaltet, vom Träumer zum Schlafwandler und umgekehrt über Hypnose, Suggestion, Halluzination und Zwangsvorstellung. Also das wären die Leute, die in einer bestimmten Weise zum Denken gezwungen sind. Viele expressionistische Filme kann man sich dabei dann auch vorstellen. Der geistige Automat verbindet also die gegenstrebigen Tendenzen der Autonomie und der Abhängigkeit oder der Freiheit und Notwendigkeit. Wir sind also immer noch bei der gleichen Frage eigentlich, immer noch Freiheit und Notwendigkeit, wie auch schon Aristoteles. Ohne sie freilich zu vermitteln oder in einer dialektischen Bewegung aufzuheben. Die verschiedenen Formen oder Gestalten, die der geistige Automat im erhabenen Kino Eisensteins, durch den das Kino die Macht des Denkens bis zur Totalität erhöhte, über die entmachtete Gestalt einer Marionette jeglicher Propaganda, Propagandakino, das ist dann das Kino der 30er Jahre, für Deleuze, bis hin zur Form einer erstarrten Mumie, welche die Ohnmacht des Denkens offenlegt, das Denken zu denken. Ohnmacht des Denken zu denken, kann sich nicht mehr denken, stellen die Krisen, die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen an das Denken dar. Deleuze führt uns in seinen Kinobüchern von der Macht, die das Kino dem Denken im Bewegungsbild und in seinen Formen des Wahrnehmungs, des Affekts und des Aktionsbildes verleiht, über die Krise, die Artaud mit seiner Eisenstein entgegengesetzten Erkenntnis einleitete, dass nämlich, wenn das Denken von einem Schock abhängt, dies nicht von der Macht, sondern von der Ohnmacht des Denkens zeugt, zur Auflösung dieser Ohnmacht im Kino des Zeitbildes, dass die Frage, gibt uns das Kino die Illusion der Welt, in die nietzscheanische Frage verwandelt, wie gibt uns das Kino den Glauben an die Welt zurück? Im Kino verknüpfen sich für Deleuze nicht nur Kunst und Philosophie auf neue Weise, sondern es ist auch die Wissenschaft, es sind insbesondere die Psychologie und die Neurowissenschaften in die konkrete Gestalt involviert, die der geistige Automat unter Bedingungen der Kinematographie annimmt. Deleuze denkt das Kino mit den Begriffen des geistigen Automaten als eine Schnittfläche, an der sich die drei Ebenen der Kunst, der Wissenschaft und der Philosophie verknüpfen. In Was ist Philosophie? Setzen Deleuze und Guattari 6 Jahre später, also nachdem die Kinobücher erschienen sind, das war glaube ich 94 dann, nee, oder? Ja, okay. Diese Verknüpfung der drei Ebenen Kunst, Wissenschaft und Philosophie mit dem als Subjekt gedachten Gehirn gleich. Aber hier wird das Gehirn dann als Subjekt oder als Supercheckt, also mit Whitehead gedacht. Der geistige Automat ist, so könnte man zusammenfassen, die Gestalt, welche die prekäre Identität von Welt und Gehirn in der sich wandelnden Verknüpfung von Kunst, Wissenschaft und Philosophie annimmt. Der automatische Charakter des Films verlangt nach Deleuze nach einer neuen Konzeption nicht nur des Schauspielers, sondern auch des Denkens. Der automatische Charakter konfrontiert das Denken nicht nur mit der Erkenntnis der Kontingenz seiner Gründe, sondern diese Kontingenz seiner Gründe eröffnet auch die Möglichkeit, das Denken mit dem Film anders zu denken. Ich habe jetzt ganz, ganz winzige Zusammenfassung. Ich habe Deleuze Aufnahme des Begriffs des geistigen Automaten vorgestellt, um zu zeigen, dass und wie sich die medienwissenschaftliche Frage nach dem Verhältnis von Körpern und Medientechniken, das von Kittler in den Aufschreibesystemen für die Zeit um 1900 als Kurzschluss beschrieben wurde, medienphilosophisch neu formulieren lässt. Die Herausforderung, welche die von Friedrich Kittler beschriebenen Medientechniken und die Verschränkung von Medientechnik und Psychotechnik für das Denken darstellt, kann, wie ich das weiteren zu zeigen versucht habe, als eine Konfrontation des Denkens mit der Zufälligkeit der eigenen Grundlagen verstanden werden. Die Brisanz dieser Verschränkung von Medientechnik und Psychotechnik leitet sich daraus her, dass es hier um die Produktion eines ganz bestimmten Wissens vom Menschen, um das Wissen über seine Psyche, seine Seele, um die Formierung von Subjekten geht. Und der letzte Satz: Wenn die Medienwissenschaft zur Bildung einer Medienphilosophie drängt, dann vielleicht, weil sie, wenn sie denn überhaupt eine Medienphilosophie bedarf, dann um das Denken nicht aufzugeben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld. Applaus